die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Da sind wir wieder und bereiten uns darauf vor, Alkohol zu uns zu nehmen. Der Christoph Raffelt.
Und der Holger Klein.
Und das Thema heute ist... Womit fangen wir an?
Wir fangen an mit Nausa Chinomavro. Also ich kann ja überhaupt gar kein Griechisch, aber ich hoffe, dass Chinomavro jeder versteht so.
Verstehen das? White Diva? Nee.
Nee. Wir fangen heute mit Rot an.
Ach so, mit Rot. Ah, hier.
Ja, ich habe das letzte Woche auch schon mit dem Daniel gemacht. Ich finde das ja eigentlich sehr schön, mit Rot anzufangen. Haben wir hier irgendwie eher selten gemacht, um dann eben dann schön frisch auch aufzuhören. So. Und du hast dann den roten E hinter dir, ist dann auch schon mal gut, ne? Wird die Laune auch besser zum Schluss. Und Chinomavro.
Chinomavro.
Also X
wahrscheinlich
gleich
für
Z.
Chino, ja. Oder? Der Grieche. Warte mal, also nee, Chino, es gibt in Berlin, Charlottenburg, Hallensee schon? Ich weiß gar nicht. Also auf dem Kurfürstendamm, hinten am Ende vom Kurfürstendamm her, da gibt es ein griechisches Restaurant und dieses griechische Restaurant heißt Ach Nico Ach. Da waren
Ach
wir,
Nico Ach?
Genau, Ach Nico Doch, Ach heißt der.
Drei Punkte dahinter? Okay.
Nee, Ausrufungszeichen.
Nee.
Da müssen wir mal hingehen, das ist ziemlich geil. Und zwar ist der, also der das ist so ein Laden, da läuft halt immer aberwitzig laute Musik.
Ja.
Immer wenn der Kellner an der Stereoanlage vorbeikommt, macht er ein neues Lied an. Das ist dann teilweise alle 10 Sekunden was anderes. Und wenn der Chef gute Laune hat, dann ist Free Uso Refill. Ja, du sitzt also da, kriegst halt so deinen normalen Uso, kriegst ja dann immer. Und da steht ein riesengroßer Kühlschrank mit einer Glastür und da ist nur Uso drin. Also liegende Uso-Flaschen. Und irgendwann, wenn du dann länger gesessen hast, kommt dann ständig der Chef vorbei und schüttet dir Uso ein. Und das kann dir dann halt passieren, dass du also am Abend zu 12 Uso getrunken hast oder sowas. Und völlig besonders, also sagen wir mal so, ich bin ein paar Mal mit dem Auto da gewesen, als man noch mit dem Auto durch die Stadt gefahren ist, weil man es noch konnte, also ist lange her. Und ich bin nie mit dem Auto nach Hause gefahren, nie. Es war immer wirklich so Hacke war, dass ich jedenfalls, der Laden heißt Ach Nico Ach. Und jetzt war eine Freundin von mir, auch schon wieder Jahre her, auf einer Konferenz in Thessaloniki. Mit der war ich auch bei Ach Nico Ach. Und die schickte mir ein Foto von einem Restaurant in Thessaloniki. Und dieses Restaurant hieß Ax Nico Ax, also mit X.
Mhm.
Keine Ahnung, ob das
Verwandte... Also Ax Nico Ax.
Genau. Und keine Ahnung, ob das Verwandte waren oder sowas. Aber ja, jedenfalls, vielleicht ist das, spricht man dieses X also Kr aus. Chino Mafro Nico Ach.
Nee, wir haben ja einen Spezialisten im Chat heute, den Ralf Urban. Das ist der auch die Weine zur Verfügung gestellt hat.
Ah,
oder
ja.
Euch
hallo,
auch die
Ralf,
Weine verkauft
vielen
hat.
Dank.
Genau. Und der beantwortet auch Fragen im Chat, auf die wir nicht eingehen.
Ah, das ist gut. Dann können wir den Chat heute ignorieren.
Genau. Michael meint, der Christoph wäre zu leise.
Das ist doch garantiert.
Okay, es ufert schon aus.
Dabei. Ja, hört mal auf.
Haben wir noch gar nicht angefangen.
Ihr besoffenen Maden.
Ach, Nico, ach, ist jedenfalls schön. Also mein Sohn, also der Flori, der war irgendwie in Neapel.
Ja.
Unter anderem auch Pizza essen in einem Laden, der ihm mehrfach empfohlen worden war. Und dann haben die nachher ein bisschen gequatscht und stellte sich dann raus, dass irgendwie der Bruder von dem, wo er Pizza essen war, in Berlin auch einen Laden hat.
Ja.
Und er da jetzt auch Pizza essen kann, weil die Pizza genauso machen wie in Neapel.
Ach geil, echt? Dann welcher Laden war das?
Das weiß ich jetzt nicht auswendig, aber ich kann ihn fragen.
Ja, ich kann ihn ja selber
oder du fragst ihn.
Ja, eben.
Genau.
Ja, das ist ja nett.
Genau.
Da fällt mir dann immer die Geschichte ein von diesem spanischen Kneipenbesitzer, wo ich auf Mallorca war. 1986 war das. Da waren wir halt noch jung.
Das ist lange her.
Das ist richtig lange her. 1986 mit meinen Eltern auf Mallorca. Und da war so ein Ort, mittlerweile ist da auch riesige Ferienanlage und alles bla. Und da war aber nichts, als wir da waren. Das war so gerade relativ im Aufbau. Und da gab es halt so eine Hamburgesseria, also so ein Imbiss halt. So. Und wir sind da halt hin. Also waren mit so, das war das Jahr, wo ich weiß gar nicht, ob du das so mitgekriegt hattest, wo ich mit den Sommer lang mit diesen Kleinkriminellen aus Brühl rumgehangen habe.
Ja, so ein bisschen.
Wo der eine, der immer irgendwie einmal in der Woche am Schwimmbad das Bütchen aufgebrochen hat, so ganz furchtbar. Naja, jedenfalls, sitzen wir da in diesem Laden und man ist halt jugendlich und hat nicht so viel Geld und fragt nur so, was kostet, also weil der Typ sprach Deutsch. Das haben wir gemerkt, weil immer, wenn wir Danke gesagt haben, hat er Bitte gesagt, egal was war, was auch ein bisschen irritiert war. Aber so, nein, danke, bitte. Und dann hat er irgendwie fragt mich so, was kostet denn das Bier? Und dann sagt der Typ, das ist Spanier, der da hinter der Tische Osterflasch 75 und aus dem Glas 90.
Ah, super.
Und wir
super.
Gucken ihn an und sagen, bitte?
Sehr schön.
Stellt sich raus, der hat irgendwie 15 Jahre oder irgendwie sowas in Deutschland gelebt und war Busfahrer bei Schilling. Und Schilling, genau.
Wahnsinn.
Und Schilling waren ja die unseren Schulbus gemacht haben und die bei Stonk die Nazis zur Burg gefahren haben.
Ja. Wahnsinn. Ja.
Ja. So, Osterflasch 75. So. Cino Mavro.
Genau.
Okay.
Cino Mavro.
Oh, der riecht geil.
Eine der drei wahrscheinlich bekanntesten Rebsorten aus Griechenland. Wir haben ja das erste Mal tatsächlich griechische Weine in der Sendung. Nach 10 Jahren wird das auch mal irgendwie total Zeit, finde ich. Ist aber...
Entschuldigung, ich wollte nicht stören.
Danke.
Jetzt habe ich aus dem Konzept gebracht.
Total, natürlich. Also griechischer Wein, also Weine aus Griechenland jetzt zum ersten Mal in der Sendung. Und was auch Zeit wird, weil es ja nicht nur ein bedeutendes Weinbauland ist, sondern auch eigentlich eines der ältesten.
Als wir auf Möhnen waren, ne, und da Wein gekauft haben, haben wir danach tagelang gesessen, wir rum und haben dänischer Wein gesungen. Entschuldigung, ich habe noch gar nichts getrunken, das fängt schon gut an.
Das ist erstaunlich.
Ja, bitte.
Das wirkt gar nicht so.
Nee. Griechischer Wein wirkt auch ohne, dass man ihn trinkt.
Ja.
Was nur wirkt auch ohne, dass man es trinkt? Griechischer Wein. So, Christoph, könntest du denn jetzt mal bitte...
Soll ich mal was zu Griechenland?
Bisschen was Seriöses in die Sendung.
Okay, ich versuche das mal.
Ja, okay.
Genau. Also Griechenland.
Was macht eigentlich der Grieche den ganzen Tag?
Der Grieche, der hat irgendwann vor mehreren tausend Jahren zusammen mit dem Georgier, dem Armenier, dem Türken und anderen Kleinstaaten aus Kleinasien im Prinzip irgendwann wahrscheinlich parallel irgendwie mehr oder weniger angefangen, eben aus Trauben Wein zu erzeugen. Also insofern, man geht schon davon aus, dass irgendwie so ums Schwarze Meer herum mehr oder weniger so der heutige Weinbau, also oder die Vorform des heutigen Weinbaus sich entwickelt hat. Ne? Wo das jetzt genau war, weiß man ja letztlich nicht. Aber man hat halt angefangen zu merken, dass eben Trauben vergären und dass man das irgendwie auch in einem gewissen Maße steuern kann. Und dann hat man ja irgendwann auch die Amphoren erfunden, in denen man das Ganze dann auch ausbauen konnte und auch kühlen konnte, indem man es eben im Zweifelsfall auch vergraben hat, so wie das in Georgien auch immer noch passiert, ne, mit den Quävris. Mhm. Und damals hatte man, also heutzutage kann man Ton auch so heiß brennen, dass man die Amphoren nicht mehr auskleiden muss, aber früher musste man die auskleiden, weil das sonst durchnässt hätte. Und deswegen hat man die eben mit Harz ausgekleidet und auch verschlossen oben drauf.
Daher kommt der Rezina, willst du mir jetzt
genau,
sagen.
Genau, daraus hat sich dann sozusagen Echt? Der Rezina entwickelt. Genau, also später hat man dann eben das natürlich sozusagen gewollt gemacht, ja. weil man den Geschmack eben auch im Wein haben wollte. Und der Rezina war ja jetzt tatsächlich hier in Deutschland wahrscheinlich über Jahrzehnte der bekannteste Wein aus Griechenland.
Ja, und gleichzeitig der ekelhafteste Wein, den man überhaupt nur kaufen konnte.
Bis auf so wenige Ausnahmen tatsächlich. Ne?
Ja, da muss man eine Flasche ordentlichen Rezina besorgen. Das würde ich gerne mal probieren, wie
schmeckt. Ja, gibt's auch. Mhm. Aber ist tatsächlich selten, also deutlich seltener als eben diese großen 1,5 bis 2 Liter Flaschen Abfüllung von Chantilly oder so, die man so beim im üblichen Lokal bekommen hat oder vielleicht immer noch bekommt. Aber das hat natürlich extrem stark geprägt. Ja, also ich glaube, die meisten Leute haben mit griechischem Wein eben immer nur diese 2 Liter Flaschen Rezina verbunden, so wie das lange dann eben in Italien mit den Bastflaschen war oder eben auch mit dem, ne, oder Suave aus der Pizzeria-Bude und so, ne? Also das ist ja total schwer, davon wieder wegzukommen. Und das hat, glaube ich, für griechischen Weinbau auch total lange gedauert eigentlich. Also kämpfen die jetzt auch noch dagegen an. Ich glaube, was noch dazu kommt, ist natürlich, dass Griechenland, auch wenn die jetzt wie auf den drei Flaschen auch zu sehen, natürlich irgendwie das Ganze auch jetzt in lateinischer Sprache auf die Etiketten schreiben.
Stimmt,
natürlich,
die können ja auch, haben ja auch keine richtige Schrift. Wenigstens haben sie auf der richtigen Seite Auto.
Ja, immerhin, genau. Ja, aber sozusagen, es war lange Zeit, war es eines der führenden Weinbauländer. Also das hat auch im 14. Jahrhundert, waren eigentlich griechische Weine mit die bekanntesten Weine so in Europa. Mhm. Damals hat man ja vor allen Dingen süß getrunken. Und man hat vom Peloponnes aus, von der Hafenstadt Monemvasia, alles, was so dort erzeugt wurde, eigentlich zentral von dieser Hafenstadt aus nach Europa dann verschifft. Und unter diesem Namen Monemvasia, der hat sich dann so ein bisschen weiterentwickelt in den Namen Malvasia.
Ach,
also,
Malvasia, ne, kenne ich von Mallorca.
Genau, das,
ne?
Ja, genau, weil das halt, weil man damit im Allgemeinen Süßweine bezeichnet hat. Also Malvasia ist keine Traubensorte in dem Sinne, sondern es ist eine ziemlich große Gruppe von verschiedenen Traubensorten, die sich eben alle unter diesem Namen Malvasia gruppiert haben, obwohl die teilweise nicht mal miteinander verwandt sind.
Aber woran erkenne ich dann, dass es Malvasia ist? Ist es eine bestimmte Machart dann?
Nee, nicht mehr. Also früher war das sozusagen so. Früher war das einfach ein süßer Wein. Heutzutage kriegst du Malvasia auch trocken. Und tatsächlich haben halt bestimmte Rebsorten den Namen Malvasia angenommen. Und es gibt halt ganz unterschiedliche, die haben dann immer so einen Zusatznamen, ne? Mhm. Malvasia, die Candia oder was auch immer, ne? Ja. Genau. Also, und hatte eben jetzt mit Griechenland selber auch nicht mehr unbedingt viel zu tun, ne? Dann ist das so ein bisschen abgerauscht, weil Griechenland ja dann lange durch die Osmanen besetzt war. So von Mitte 15. Jahrhundert bis 1820, also ziemlich lange. Und die haben natürlich jede Menge Tafeltrauben angebaut, aber wenig Wein. Ne? Mhm. Und gerade als dann...
Haben die nicht gesoffen oder haben die ihren Wein...
Die Osmanen, nee. Die haben nicht gesoffen. Als die Osmanen dann weg waren... kam sozusagen die Reblaus, ne? Also dann wurde schön neu angepflanzt und dann kam die Reblaus und der Mehltau und dann ging das Ganze wieder den Bach runter und dann kamen natürlich die beiden Weltkriege und Militärdiktatur bis 1974. Mhm. Ja, und dann wurde das alles ja erst wieder so ein bisschen einfacher, als die Griechen dann in die EU gekommen sind. Das war 81. Und seitdem hat er sich so entwickelt, dass in Griechenland wieder auf 110.000 Hektar Fläche Weinbau betrieben wird. Das ist ziemlich genauso viel wie bei uns.
Okay.
Mit dem Unterschied, dass Griechenland ja zu den gebirgigsten Ländern Europas zählt, obwohl und gleichzeitig so viele Inseln hat, 3.000 glaube ich so in etwa. Das heißt, die machen diesen Weinbau von 110.000 Hektar etwa auf einem Drittel der Fläche, die wir hier in Deutschland zur Verfügung haben. Also auf einem Drittel der Landesfläche sozusagen, ne? Also wir haben, bei uns ist es sozusagen weiter ausgebreitet, ne? Also wenn man's mit der Landesfläche hochsetzen würde, dann hätten die quasi 330.000 Hektar, wenn du so
willst. Okay, verstehe, ne? Ja.
Genau, das mit dem Gebirgigen ist aber wiederum eben auch gut, natürlich, weil die recht hoch in die Berge gehen können und gleichzeitig aber meistens relativ nah am Meer sind.
Und das ist gut, wie wir im Roussillon, ne, gelernt haben, ja.
Das ist gut, wie wir im Roussillon gelernt haben, weil es wird tagsüber heiß, aber nachts kühl. Und du hast eben normalerweise immer mindestens eine Brise vom Meer her, ne, die da noch hochsteigt. Und also so reifen die Trauben eben aus, werden aber nicht zu heiß und behalten dann eben auch die Säure dadurch, dass sozusagen diese Amplitude, Temperaturamplitude dann sehr hoch ist zwischen Tag und Nacht.
Mir fällt gerade auf, wie cool ich das finde, dass unser Händler, also der die Flaschen bereitgestellt hat, dass der im Chat hängt und da so interessantes Zeug reinschreiben kann die ganze Zeit.
Ja, ne?
Total cool. Eigentlich müssten wir das irgendwie institutionalisieren. Und dann aber irgendwie Geld verlangen für den Chat, weil, ne, man muss ja auch sehen, wie man klarkommt. Nee, aber ja, wenn die da so viel produzieren, warum kennen wir davon so wenig?
Ja, weil es halt, weil die, also zum einen, wenn du mal beim Ralf in den Shop reinschaust, die Weine sind schon relativ teuer, weil die im Anbau auch nicht ohne sind. Also, ne, weil eben sehr viel steil und gebirgig und ja. Genau, klein, relativ kleine, also auch durch die Wetterverhältnisse relativ kleine Erträge haben. Mhm. Kommen wir auch gleich nachher noch zu, wenn es um den Assyrtiko geht. Das ist teilweise auch wirklich Extremweinbau, ja.
Extremweinbau. Ja, jetzt extrem auf Servus TV.
Wein am Limit. Ja, ja, und es gab, glaube ich, einfach zu wenig Fürsprecher lange Zeit, ja, also zu wenig griechische Restaurants, die gesagt hätten, wir nehmen jetzt neben dem Üblichen auch mal das Unübliche und wirklich Gute auf die Karte.
Ja? Es gibt ja ohnehin vergleichsweise wenig gute griechische Restaurants, also wo du auch
erwarten würdest. Mit so ambitionierten Weinkarten.
Genau, mit einer ambitionierten Weinkarte, wo du so eine Weinkarte auch erwarten würdest. Ja, die griechischen Restaurants sind ja oft sehr rustikal, sehr durchschnittlich so. Ne? Also, ja.
Genau, ja, und zeigen sehr wenig von dem, was, glaube ich, in Griechenland tatsächlich auch an Küche möglich ist. Ne?
Ja, ja.
Ich war jetzt witzigerweise in Kopenhagen im Sommer, war ich in einem griechischen Restaurant und die hatten dann eben auch cooles Zeug auf der Weinkarte natürlich. Ja. Ne? Also die hatten da eben auch eine Speisekarte, du wusstest direkt sozusagen, du bist in Griechenland, aber das war halt alles sehr fein und schön gemacht.
Mhm.
Und trotzdem eben griechisch so, ja. Also es war bodenständig, aber eben auf einem anderen Level. Aber dazu eben auch schöne Weine einfach. Mhm. Ne? Und ja, genau. Also das kommt jetzt, ne? Es kommt, weil es eben dann auch Leute wie den Ralf gibt, die da trommeln müssen auch, ne? Mhm. Um die Weine bekannter zu machen. Aber eben, es gibt eben auch die Weinleute, die echt gute Sachen machen. Ja. Genau. Und bevor wir mit Artisan Vigneron de Naussa anfangen, vielleicht noch so ganz kurz, ne? Es gibt so 9 groß, wenn man es groß nimmt, Weinbauregionen. Also im Prinzip wird überall Wein angebaut. Also wenn, ja, also dem alphabetisch fängst du im Prinzip in der Ägäis an, kommen wir nachher hin. Santorin gehört sozusagen zu den Kykladen, Chios, Lesbos, Limnos, Paros, Rhodos, Samos und Santorin. Ne?
So. Und Atlantis.
Und Atlantis, genau. Ja, gibt ja auch Unterwasserweinbau mittlerweile.
Mhm.
Dann Epiros, kenn ich keine Weine, muss ich sagen. Ionische Inseln gibt es Weinbau, also mit Korfu, Zakynthos, Kreta. Ne, kommen wir nachher noch hin. Ein Wein ist aus Kreta. Dann gibt es eben Mazedonien oder Makedonien. Da ist auch Naussa, was wir jetzt gleich haben. Peloponnes, glaube ich, kennt man so im Allgemeinen. Da ist eben auch dieser Monem Vasia, Malvasia her, Nemea. Ja, Thessalien. Also ich weiß gar nicht, also ich gehöre wahrscheinlich zu den wenigen Leuten, die selber noch nicht in Griechenland waren, leider. Warst du schon mal in Griechenland?
Ich war mal in Athen eine Woche, aber auch arbeiten. Das heißt, ich habe vergleichsweise wenig Griechisches mitbekommen, obwohl ich ständig, das war fürs Radio, obwohl ich ständig Griechen auf der Straße interviewt habe. Aber ja, viel kriegt man dann nicht mit. Und wenn du dann so nach so einem harten Arbeitstag im Sommer ziehst du auch nicht mehr groß um die Häuser. Ja.
Nee. Ja, und irgendwie hat sich das bei mir bisher nicht ergeben, leider, muss ich sagen, aber es ist halt so. Ne?
Hm.
Ja. Zentralgriechenland gibt es noch als Weinbaugebiet, da ist dann eben Attika mit drin zum Beispiel und dann Thrakien, das ist ja oben irgendwie bei Nordmazedonien, das geht ja in Nordmazedonien und Bulgarien über und das ist eigentlich auch so die, wahrscheinlich so mit die älteste Ecke, wo Wein erzeugt wurde, das taucht ja dann schon, thrakischer Wein taucht ja schon bei Odysseus auf, ne? Der macht ja den Polyphen betrunken mit thrakischem Wein und sticht ihm dann das Auge aus. So, ne?
Kriegen die da ein Problem im Klimawandel oder entgehen die dem, weil sie Höhenlagen haben?
Ja, ich glaube, das spielt tatsächlich noch keine so große Rolle, weil es da eh schon recht heiß ist. Also ich meine, klar kriegen die Probleme mit dem Klimawandel, weil denen irgendwie ja ganz viel wegbrennt zum Beispiel. Ne?
Okay, ja.
Also nicht weit zum Beispiel von Athen entfernt liegt ja Euböa, die Insel, und die hat ja, glaube ich, im letzten Jahr also unmäßig gebrannt. Und ich glaube, also eher so, ich glaube, dass die genau die gleichen Probleme haben wie andere heiße Regionen auch, nämlich Extremwetter und Brände.
Ja,
ne?
Ja.
Ja.
So.
So, Nausa.
Riecht wie ein Marmelädchen, wie ein saures Marmelädchen riecht er. Und er riecht überhaupt nicht nach Tannin. Also der könnte komplett unpelzig sein.
Mhm. Ja, wobei Sinomavro an sich schon ein recht tanninhaltiger Wein sein kann. Wir können ja mal direkt mal reinprobieren.
Okay. Ah ja, ein bisschen Pelz ist dran.
Ja, ne? Hat er schon, ne?
Ja, aber... genau. Also selbst für mich vernachlässigbar, ja. Hm. Mm. Ja. Oh, der ist lecker. Mm. Was ist denn das?
Schön, ne?
Schön so. Mm. Saure Zwetschge irgendwie.
Mhm. Ja, saure Zwetschge, saure Kirsche. Schön dunkel, aromatisch. So ein bisschen, so ein bisschen dunkler Tabak und so ein bisschen dunkler Kardamom. So ein,
aber von der Farbe
so,
her...
Sowas, also, so fermentierte Noten.
Ja, aber erstaunlich hell dafür, ne? Also du würdest von der Farbe her hätte ich jetzt nicht so einen dichten Geschmack erwartet.
Ja, aber das hast du ja häufig. Das hast du eigentlich bei Pinot Noir, ne? Mhm. Das hast du ja bei Nebbiolo, also der Barolo-Traube, auch zum Beispiel. Das hast du am Etna, hast du das eigentlich auch bei den roten Sorten. Das kommt tatsächlich doch recht häufig vor, dass man die Weine, also dass man Weine von der Farbe oder von der Transparenz her eigentlich erstmal unterschätzt. Ne?
Ja.
Ja. Ja. Genau. Also das ist Sinomavro von Reben, die von einer Gemeinschaft von Winzern stammen. Mhm. Ja, Artisans, Vignerons, Nausa. Also man merkt daran auch so ein bisschen, dass die teilweise, also gerade auch in der Ecke, so ein bisschen auch französischen Einfluss haben. Früher auch französische Weinmacher hatten, die dort so ein bisschen auch zur Seite gestanden haben, so ab den 80er Jahren, ne, als das dann anfing, so langsam auch wieder Fahrt aufzunehmen mit dem Weinbau, wie in anderen Regionen auch. Ich vergleiche das ganz gerne auch mit Sizilien, da war das ähnlich, dass die dann erstmal auch versucht haben, so ein bisschen mit internationalen Rebsorten Aufmerksamkeit zu erregen. Ja, weil natürlich die Vorbehalte gegen Rebsorten, die keiner so richtig aussprechen kann oder früher auch keiner vom Etikett lesen konnte, natürlich schon recht hoch sind. Und das war letztlich dann in Sizilien genauso, ja. Also die Rebsorten von dort kannte ja auch keiner. Ja. Eigentlich bis in die 90er, 2000er Jahre hinein. Da haben die dann auch erstmal Chardonnay, haben wir ja letztes oder Anfang des Jahres auch noch gehabt, ne? Mhm. Auch erstmal Chardonnay und Merlot und Syrah und so weiter verkauft und das dann mit zunehmendem Erfolg. Und dann sind sozusagen die eigenen Rebsorten dann so ein bisschen damit hinterhergerutscht. Ne? Und mittlerweile muss man sagen, es gibt immer noch ein paar, so eine Handvoll Weingüter, die auch recht erfolgreich sind mit internationalen Rebsorten, aber grundsätzlich glaube ich, sind die einheimischen Rebsorten sehr stark geworden und machen, glaube ich, auch 85-90% aus, wenn ich mich nicht irre, in Griechenland.
Der Name des Weines, also ne? Sinomavro, löst sich gerade auf. Ralf schreibt gerade in den Chat, Xino gleich sauer, Mavro gleich dunkel.
Ja, genau.
Dunkelsauer.
Genau, wäre ich auch noch drauf gekommen. Genau, kein Thema. Das ist so ein bisschen wie Negro Amaro aus Süditalien. Ne? Das heißt ja auch schwarz und bitter. Ja,
ja.
Und hört sich ja eigentlich auch erstmal wenig attraktiv an. Ne? Also dunkelsauer oder
also ich hätte es nicht gekauft.
Schwarz und bitter ist, ne? Genau.
Sauer dunkel oder sauer schwarz draufstehen würde, hätte ich gedacht, nö, lass mal. Ja.
Ne? Also kann man sich jetzt hier in Deutschland schlecht vorstellen, dass ein Wein, der dunkelsauer oder sauerschwarz heißen würde, jetzt irgendwie besonders erfolgreich werden würde. Aber tatsächlich eben gehört der Sinomavro zu den drei Top-Rebsorten in Griechenland. Ne?
Noch ein Chatter, der Sven schreibt gerade, ich habe die Weine schon seit Sonntag, Montag offen. Auch interessant, sind alle schon direkt gut trinkbar, aber Luft schadet ihnen allen nicht.
Nee, das ist ja meistens so, ne? Und ich bin ja, ich sag ja auch immer, wenn die nach zwei Tagen aufgeben, sind es keine guten Weine.
Ja.
Also das ist einfach so. Also ein Wein muss schon, finde ich, also oder er ist halt so alt, dass er dann doch schneller oxidiert. Das,
ja, aber
da kann er ja dann
ja
nichts
kein
für,
normaler, ne? Mensch im Schrank.
Nee, aber sowas haben wir ja hier nicht auf dem Tisch stehen. Also von den Sachen, die wir hier auf dem Tisch stehen haben, sollten die Weine alle eigentlich 3-4 Tage können, wenn sie dann eben wieder kühl gelagert werden.
Ja.
Und ich sag mal, nicht nur noch ein Drittel in der Flasche ist, dann wird es natürlich auch schwer, weil je mehr Sauerstoff auf dem Wein liegt, desto schneller oxidiert er natürlich auch. Aber
ich hatte auch schon Flaschen 3 Wochen im Kühlschrank stehen und die waren immer noch super.
Ja.
Was aus der Sendung übrig geblieben, Sachen.
Das funktioniert auch. Ja, also das sollten die schon können. Und sonst haben die Erzeuger einen Fehler gemacht. Ne? Hier ist es so eine Gruppe von kleinen Winzern, also eine Erzeugergemeinschaft sozusagen, die eben sich zusammengetan haben in dieser Region Nausa im Norden Griechenlands. Und die haben eben darauf geeinigt, eben ökologischen Weinbau zu machen, was eben tatsächlich in Griechenland auch immer stärker wird. Und vertreiben das sozusagen unter Nausa Zidumavo, weil Nausa sich mittlerweile eben auch so als Zentrum dieser Rebsorte eigentlich etabliert hat. Ja. Mhm. Und insgesamt hast du halt ein relativ mildes, vergleichsweise mildes Klima, also wird schön warm und trocken im Sommer, aber Winter mild und genau, und das Ganze wird dann irgendwie auf lehmigen, kalkigen Böden, kommt das zustande. Und dann hast du halt Weinberge, die bis 600 Meter hoch liegen. Ja. Mhm. Und das ist sozusagen ja die Einstiegsqualität, die wir hier haben. Ja. Und die ist auch bewusst dann natürlich so gemacht, dass dass man irgendwie relativ schnell auch eine Trinkfreude hat und das nicht zu tanninhaltig wird, ne? Und eben so eine schöne ätherische Note bekommt. Aber der hat ja auch schon 5 Jahre tatsächlich, ne? Also das ist jetzt, glaube ich, der aktuelle.
Oh ja, 2017.
Quasi der aktuelle Jahrgang. Ne? Hat aber eben, also hat schon eine schöne Reife einfach zu bekommen, ne? Ja, gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Das ist,
Irgendwer schrieb in den Chat, dass er sehr gefährlich ist, weil man ihn gut zechen kann und das kann man.
Ja, kann man gut zechen, hat aber einfach einen schönen Anspruch. Also der hat eine gute Tiefe, der hat eine feine Würze, finde ich. Was ich total gerne mag, ist so diese Mischung aus leicht säuerlichen Beeren und diesen, also was ich vorhin so mit schwarzem Kardamom oder Tabak meinte, diese Fermentationsnoten von irgendwas, ja, schwarzer Tee, dunkler Tabak, solche Sachen, die da so ein bisschen mit reinspielen. Und ich finde, das hat er hier auch. Ja. Und dann hat er einfach auch eine schöne Säure, also das, was ihn einfach auch nochmal so zum Zechen einlädt, weil es halt sehr geschmeidig ist am Gaumen.
Ne? Schön fettig und, zu essen.
Genau. Ja, und das kannst du ja auch, wenn du es leicht gekühlt hast, ne? Ich meine, stell dir gegrillte Sardinen vor. Und dann den Zinomavro dazu. Das ist schon super. Würde ich sagen. Ja,
und vor allen Dingen gekühlt. Also ich habe den relativ lange, also ich habe den, weiß ich nicht, keine Ahnung, halbe Stunde vor der Sendung aus dem Kühlschrank geholt. Das heißt, er ist recht kalt. Mhm. Und das ist ziemlich geil bei dem. Also nachher mal gucken, wie der ist, wenn er wärmer geworden ist, ob der dann immer noch so schön ist.
Ja, ich hatte alle drei gestern Abend aufgemacht und dann eben auf den Balkon gestellt. Da ist es ja weder richtig warm noch richtig kalt und habe den aber jetzt vorhin auch erst reingeholt, sodass er jetzt auch noch eine schöne Kühle hat und das gefällt mir eigentlich ganz gut so.
Ja. So.
Dann, ja, schön.
Würde ich sagen, jetzt die nächste Flasche vom...
Jo.
Moment, das war aber jetzt grammatikalisch falsch, was Udo Jürgens da,
Nee, du hast falsch eingeleitet, muss man ja mal ganz klar sagen.
Jürgens hat falsch
gesungen. Was kann denn der Jürgen dafür?
Udo Jürgens singt falsch.
Ach so.
Was trinkt man jetzt?
Wir trinken jetzt Assyrtiko.
Assyrtiko.
Ja. Assyrtiko von der Vulkaninsel oder dem Archipel Santorini.
Also dem Rest von Atlantis, also was dann nach dem
Atlantis, Rest von Atlantis
ist,
genau,
übrig
genau.
geblieben ist.
Ja, genau. Also die Spitze.
Die Atlantis-Spitze. Ja. Gong. Ja.
Genau. Also Assyrtiko ist sozusagen das, was der Zinomavro für den Rotwein ist. Würde ich sagen, ist die mittlerweile eben bekannteste weiße Rebsorte auch außerhalb Griechenlands. Mhm. Also man redet eigentlich so von 3 Rebsorten: Assyrtiko, Zinomavro und Agiorgitiko. Haben wir heute nicht. Wir haben ja heute noch Vidiano.
Wobei Assyrtiko habe ich aber auch noch nie gehört. Also ich habe noch nie irgendwas gehört von griechischem Wein, außer auf Udo Jürgens halt.
Ja, Assyrtiko ist tatsächlich, also gerade eben aus Santorin, einfach sehr speziell und spannend, weil das Terroir eben extrem ist. Ja. Also Santorin ist eine Inselgruppe, die aus einer Hauptinsel besteht und das ist Tira und vielen kleinen Inseln. Mhm. Eine davon ist Tirassia, wo auch noch ein kleines bisschen Wein angebaut wird, aber 95% ist, glaube ich, eben auf der Hauptinsel. Und wenn du auf die Karte guckst, dann ist es halt, dann siehst du eigentlich sozusagen, dass diese Insel noch wie so ein Rest von einem Vulkankegel sozusagen aus dem Meer herausragt. Mhm.
Oh, der riecht toll, und, meine Fresse.
Das Ganze ist so 16 Kilometer irgendwie, ne? Ja. Das ist sehr, sehr klein und der Weinbau auf Santorin ist zwar berühmt, hat aber so ein bisschen das Problem, dass eben Santorin oder Santorini sich eben auch als so ein Urlaubshotspot entwickelt hat und im Zweifelsfall verdienst du halt mit einem Hotel deutlich mehr Geld als mit einem Weinberg.
Ne? Ja, okay. Ja.
Und auch das trägt natürlich so ein bisschen dazu bei, dass die Weine von dort recht teuer sind. Was aber der Hauptgrund ist eigentlich, dass das sozusagen eben tatsächlich Wein am Limit ist, weil du auf der einen Seite ist es heiß, auf der anderen Seite hast du sehr starke Winde da. Die dazu führen, dass da auch kein klassischer, also dass die Reben nicht klassisch erzogen sind, so auf Drahtrahmen oder so normalerweise oder nur in geringerem Maße, sondern wirklich auch als Kriechreben sozusagen auf dem Boden gehalten werden.
Krass.
Ja, mit so Steinen drumherum so ein bisschen eingehegt, ja, und so rein eingedreht so ein bisschen, sodass dass die eben, weil die mit Wind nicht so gut umgehen können, ne? Ja, also sind so korbähnliche, die sehen so korbähnlich aus dann, ja, und werden wirklich so ganz dicht an der Erde kultiviert.
Also wird's dann halt doppelt anstrengend, die zu lesen, ne?
Ja, genau. Also auch da ist es dann eben so, dass also die Erträge dann eben zudem auch nochmal sehr gering sind. Mhm. Ja. Vieles von dem ist noch wurzelecht oder ist überhaupt wurzelecht gepflanzt, weil die
Reblaus sich nicht vorgewagt hat.
Ja, beziehungsweise da gar keinen Halt findet, weil das teilweise so ein krasses, pures Vulkangestein ist, ja. Okay. So ein bisschen mit Schiefer und Bims und Kreide noch dazu, Gemisch, aber eben eigentlich kaum Humus. Du hast praktisch, also eine Reblaus schafft es ja eigentlich nur in einer gewissen Humusauflage, sich zu halten, aber eben nicht im Sand und eben nicht in festen Gesteinen. Mhm. Und das ist halt sehr viel festes Gestein da. Ne?
Der Wein schafft es aber trotzdem da zu leben. Das ist auch ganz interessant.
Der Wein ist ein Kämpfer.
Ja,
Der Wein ist ein Kämpfer.
Tolle Nase, wirklich ganz tolle Nase.
Ja. Und das Krasse ist, also ich meine, das ist jetzt echt ein kleines Anbaugebiet. Ich habe jetzt gar nicht im Kopf, der Ralf weiß wahrscheinlich, wie viele Hektar das sind.
Ich lese mit, aber es reinschreibt,
ja,
sag ich's.
Ja, aber es gibt, glaube ich, um die 30 autochthone Rebsorten da auf dieser Gruppe von Eiland. Und Assyrtiko ist halt die bekannteste, aber es gibt halt noch ein paar andere weiße und rote Rebsorten, die da eben auch kultiviert werden. Ja, es ist ein krasser, ich finde auch, es ist ein, also der Geruch ist irgendwie so krass, toll, wie sozusagen der Wein oder das Weinmachen eigentlich auf dieser Inselgruppe. Ja.
Ich habe ein bisschen Angst davon zu trinken, weil das kann der eigentlich nicht halten, was der in der Nase macht. Also es ist so, das ist so kräutrig, Honig. Der Chat hat es alles schon geschrieben, darum muss ich es eigentlich nur vorlesen. Okay. Birne, ne, so gelbe Birne.
Mhm. Ja.
Herrlich. Also es ist ein ganz, ganz toller Geruch. Und überhaupt nicht so. Also gibt's ja öfter mal, dass man so Weine hat, die dann, ne, dieses so Honig, kräutrig, birnig, irgendwas, was riechen. Mhm. Die sind dann immer gleich so bombastisch, so üppig, und das ist der gerade gar, genau, nicht.
Nee,
das ist alles, das ganz, ist ganz kaltes, fein und ganz, ganz hintergründig, genau, so, also, ja, ja, und trotzdem sehr, sehr viel und voll und irre, also wirklich irre.
Ja, ja.
So, ich probier's jetzt. Mhm. Mhm.
Ja.
Oh Gott. Och. Boah, der hält ja mehr, als er in der Nase verschmiert. Das ist ja Wahnsinn. Oh, ist der toll. Boah, so einen schönen Wein hatten wir lange nicht.
Ja, das ist doch schön. Das freut mich. Ja,
und was der auch für eine Länge hat, das ist super. Also ich bin gerade sehr begeistert.
Ja, es ist tatsächlich ein, einfach ein sehr, sehr, sehr schöne eigene Form.
Oh. Irgendwie mit, ja. Also, und mit diesen, so ein bisschen bitter. Ne?
Genau, so ein bisschen bitter mit dabei, so, sogar ein bisschen nussig mit dabei, finde ich.
Nussig. Aber so, also du meinst so dieses Walnussig-Bittere?
Ja, so Schalen, genau, so dieses Walnussbittere, genau. Also dieses Pikant-Bittere mit dabei und ja, hat für mich auch, weil die Frage im Chat war, das hat mit Riesling wenig zu tun oder mit Chenin Blanc, finde ich auch nicht. Das geht schon auch in die Richtung wirklich südlicher Rebsorten. Mhm. Ne? Also wenn du jetzt Claret aus Südfrankreich hast, reinsortig ausgebaut oder so, das geht in die Richtung, weil also diese südlichen weißen Rebsorten, die richtig guten, die leben dann auch weniger von der Säure. Ich meine, der hat auch Säure, aber das vor allen Dingen ist das mineralisch. Ja? Ja. Mineralisch, da ist Salz mit drin und das lebt halt von diesen, da ist auch Frucht mit drin, aber das hat halt viel mehr Kräuter, diese Fenchel-Pollen-Noten, ja.
Fenchel, ja.
Ja. Ja. Ja. Und ne? Diese ganze Familie von Anis, Fenchel, finde ich, hat findest du tatsächlich auch in diesen Weinbauländern, die so ums Mittelmeer herum sind und wo das ja auch alles wild wächst, eben tatsächlich auch nochmal viel viel deutlicher in den Weinen. Sehr schön. Also
da was, war das, da, was kostet da die Flasche? Weißt du das aus dem Kopf?
23 Euro.
So okay, etwa. Das geht. Das ist okay. Ja, das ist super.
Ja, das ist schon. Also ich finde
also auch.
Also
den säufst du auch nicht weg. Säufst du nicht weg. Den kannst du auf den Tisch stellen. Da trinken vier Leute dann durchaus schon mal. Vielleicht nicht den ganzen Abend dran, aber das ist nichts, was du so wegmeterst. So wie den Roten vorher. Also ja.
Nee, genau. Das ist wirklich. Das ist für dich nochmal ein anderer Schnack. Ja. Und also genau. Gavalas ist so eine
auch überhaupt nichts Unbalanciertes irgendwie. Also da bricht nichts aus oder so. Also es ist echt klasse. Und diese Bitternote, wie lange der diese Bitternote an der Zunge am Zungenrand so hinten hält, das ist schon echt erstaunlich. Ich habe lange nicht gehabt, sowas.
Naja, und das Schöne ist wirklich, dass es am Gaumen auf der einen Seite eine Fülle hat, aber nach hinten raus schlank und salzig und mineralisch wird. Ne? Ja. Wenn die jetzt sozusagen, also du könntest ja auch, und das ist das, was du vorhin ja auch meintest, wenn du so eine Nase hast, dann erwartest du eigentlich, dass das irgendwie dann so bombastisch am Gaumen wird. Ne? Das kannst du natürlich machen, wenn du das Ding irgendwie 2 Jahre auf die Hefe legst und immer wieder schön aufrührst, ja, und aus diesem sozusagen das frisch mineralische wegnimmst und dem Ganzen dann eben einen üppigen Körper verleihst, dann ist das genauso möglich. Aber das wäre dann natürlich, also das wäre dann einfach eine völlig andere Idee von Wein. Ne?
Ja.
Dass sie, also Santorini, Assyrtiko von Santorini lebt einfach von dieser Klarheit und Frische, finde ich. Also bei allen, die ich bisher so probiert habe von Santorini.
Ja. Ist das ein typischer Assyrtiko?
Ja, würde ich schon sagen.
Das heißt, ich renne in den Laden und kaufe mir eine Flasche Assyrtiko und kriege ungefähr das. Also
würde ich schon sagen. Ja. Das hat schon sehr viel von einem klassischen Santorin-Wein. Also ich würde vor allen Dingen sagen Santorin, ja. Also weil das eben sozusagen die etwas extremeren, also der extremere Weinbau ist und da auch die interessanteren Weine dann bei rauskommen. Also Assyrtiko gibt's ja auch noch aus anderen Ecken des Landes, aber gerade diese Mischung aus Salzigkeit und Mineralität, also was ja wirklich irgendwie auch an Weinbau am Meer erinnert, das hast du schon dann auch speziell aus dieser Appellation.
Super.
Genau, aber wenn wir von Assyrtiko aus Santorin reden, dann ist so sind diese 23 Euro auch, glaube ich, so ein bisschen der Anfang, ja.
Okay.
Also das gehört schon mit zu den teuren Weinen, ja. Also da gibt's, glaube ich, wenig tatsächlich jetzt im Bereich so von 15, 16 Euro. Da musst du schon mit bisschen über 20 oder mit 20 Euro anfangen tatsächlich.
Ja. Ja, aber genau. Auch das wäre mir wert, ne? Also das ist der, das.
Genau, weil es eben kein Allerweltswein ist. Ich meine, das hat Charakter und das ist
und das ist halt auch das
besonders, ne?
Ja, und was ich eben sagte, den säufst du nicht so weg. Das ist halt auch, da machst du dir ein Glas von und dann stellst du den erstmal in den Kühlschrank und dann steht er da auch bis morgen. Das heißt, da würde ich auch viel, viel länger dran trinken. Also es ist jetzt überhaupt nicht das, was ich so geil finde, dass ich es wegsaufen muss. Sondern ich finde es halt total geil, aber es reicht dann irgendwie, Ja. Es reicht dann ein Glas und danach gehe ich halt wieder an einen Kartonwein, um mich abzufüllen, irgendwie für das Wirkungstrinken.
Ja, sowas.
Das ist irgendwie so ein ganz interessanter.
Ja. Also ein paar Worte noch. Gavalas, das ist eine sozusagen eine alte, eingesessene Familienweingut. Ich glaube, die machen seit 300 Jahren Wein oder so. Und machen eben wirklich klassisches Santorin und das eben nicht nur mit Assyrtiko, sondern eben auch mit einigen anderen Santorin-Sorten, also Atiri, Aidani und Cazzano, wie sie alle heißen. Von denen wir tatsächlich irgendwie wenig kennen, weil sie bei uns irgendwie recht selten präsent sind. Mhm. Ja. Und ja, aber haben auch 70% Assyrtiko im Weinberg, weil das einfach auch das ist, was läuft, ja.
Zu Recht.
Weil es eben ja eben. Also das ist halt auch das, was du wirklich auch international verkaufen kannst. Ne? Also ja. Früher haben die so ab den 20er, 30er Jahren haben die eben angefangen von der Insel wegzuverkaufen, aber dann haben die irgendwie 2-3 Mal im Jahr haben die irgendwie ein Schiff aufs Festland geschickt, so, ne? Und genau, und heute ist also ich, soweit ich das sehe und empfinde, ist das im Moment eigentlich die angesagte Sorte oder die angesagte Appellation überhaupt aus Griechenland. Ja? Mhm. Also wenn du irgendwie bei internationalen Kritikern oder so reinschaust, ich war jetzt letzte Woche nochmal bei Tim Etkin, das ist so einer der Master of Wine, der eben auch aus verschiedensten Weinbaugebieten Berichte schreibt oder auch Leute hat, die für ihn Berichte schreiben. Der hat also auch einen eigenen, der schreibt einmal im Jahr einen eigenen Bericht zu Assyrtiko aus Santorin. Mhm. Ja, also nur dazu. So. Und das hast du jetzt aus anderen Gebieten, glaube ich, in Griechenland noch nicht.
So, jetzt müssen wir nur noch dahin fahren mal. Ne?
Ja.
Nächste Flasche. White Diva.
Ja,
genau. Den würde ich schon nicht kaufen, weil das Etikett so ist, wie das Etikett ist.
Ach so, ja, das finde ich jetzt.
Ich finde sowohl der Name White Diva ist irgendwie, der klingt billig. Und das Etikett.
Ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
Stimmt. Aber. Das Etikett ist irgendwie, macht so komisch. Also, das ist jetzt nicht so ein Design, was ich irgendwie, naja. Aber ist ganz, ja.
Also, ich finde den Namen jetzt auch nicht ganz so gelungen, aber ich finde das Etikett eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Also
okay.
Also ich hätte es jetzt selber auch nicht so gestaltet, aber ja, es hat halt schon irgendwie. Ja. Also ich finde es zumindest konsequent und so in sich stimmig.
Mhm.
Finde ich schon, ganz gut. Und insgesamt wirken die meisten Etiketten schon eher recht klassisch und da sticht es irgendwie bei dem, was ich so aus Griechenland kenne, dann auch schon ein bisschen raus. Ja.
Ja.
So. Ja. Dieser Wein kommt jetzt aus Kreta.
Kreta. Das
ist die größte Ägäisinsel, wenn ich mich nicht irre. Und man geht auch so ein bisschen davon aus, dass Kreta die Insel ist, die die erste im Mittelmeer war, auf der überhaupt Weinbau betrieben wurde.
Mhm.
Und genau, es war dann auch eine der führenden Malvasia-Erzeuger. Und hat auch eine eigene Malvasia-Spielart, nämlich diese Malvasia Bianco di Candia, also sozusagen die weiße Malvasia aus Kreta.
Aha.
Übersetzt im Prinzip. Also weil Candia früher der Name für Kreta war. Ja, und dann ist das aber abgerauscht, so in die Neuzeit war Kreta eigentlich sozusagen dann quasi der Suave-Produzent, ja, also mit
okay.
Also noch viel schlimmer als Suave. Die haben teilweise 400 Hektoliter pro Hektar geerntet. In der schlimmsten Zeit, ja. Also 400 Hektoliter pro Hektar, das heißt, also wir waren ja jetzt im Roussillon,
ja.
Die machen ja eher 20 Hektoliter, ne?
Okay.
So. Ja. Okay. Und du kannst aus dem gleichen Hektar auch 400 Hektoliter machen, ja.
Jo.
Also das 20-fache. Also, aber das ist natürlich richtig scheiße, ja.
Das ist für Wirkungstrinken halt, ja.
Ja, genau, das ist dann irgendwie für Tetrapack, also schlimmstes Tetrapack sozusagen, ja. Aber gut. Also Kreta war dann sozusagen ein bisschen dafür bekannt. Hat sich dann aber in Teilen, sage ich mal, wieder gefangen. Und ist jetzt, glaube ich, auch mit Abstand das größte Anbaugebiet in Griechenland. Aber eben auch mit einigen ganz spannenden Weingütern, so wie jetzt Klados hier. Also Clardas Winery. Die haben sich irgendwie, das ist noch relativ jung, die haben sich 1997 gegründet. Mhm. Und haben sich in Retino, ja. Aber gemessen sozusagen am Alter der.
Wie riecht denn der? Das ist doch. Was ist denn, ich guck mal in den Chat. Eisbonbon, genau, ja.
Ja, ist ein bisschen Eisbonbon.
Der, genau. Ein bisschen? Der riecht wie ein riesiges Eisbonbon. Also wie ein teures Eisbonbon, weil Eisbonbons riecht, die sind ja so billig immer und man kleidet sich immer die Zunge so auf.
Ja. Aber, aber ich habe das mal sozusagen an den Schluss gestellt, weil ich dachte, das ist so ein schöner Rachenputzer so hinten raus, der,
noch ein Becher Rofka hinten raus. So.
Ja, der einfach super frisch und unkompliziert ist.
Okay.
Irgendwie, ja.
Mal gucken. Also in der Nase ist, also das Eisbonbon ist wirklich ist extrem dominant. Ich überlege noch, was da noch so, also ist schwierig noch was anderes rauszuriechen, finde ich.
Ja.
Was riechst du? Nischt.
Ja, Eisbonbon. Doch. Das ist schon mit drin, das finde ich auch. Und dann hat es halt schon so Zitrusnoten.
Hm. Dahinter ist noch was Zuckriges, aber.
Ja. Dann hat es ein bisschen was. Ja, das ist das Zuckrige habe ich auch. Das ist, was ist denn das?
So was Zuckerwattig halt, ne? So.
Ja. Ich dachte jetzt an das, was man auch über ein Marshmallow so ein bisschen.
Hm.
Genau.
Wahrscheinlich auch nur Zuckerwatte so in einem anderen Aggregatzustand.
So ein bisschen Sternfrucht so.
Ja! Ne? Ja. Dieses Gemüsesüße, ja.
Ja, so ein bisschen Ananas hat das auch hinten raus, aber es hat auch Apfel. Aber so ein
Apfel
auch so ein eher so ein zuckrigen Apfel, ja.
So, jetzt bin ich gespannt.
Also ich finde, also das ist natürlich einfacher als der Assyrtiko, das ist gar keine Frage. Ne? Mhm. Ist auch anders gemacht, also Assyrtiko ist wärmer vergoren, der Vidiano hier, also die Rebsorte ist die sozusagen die bekannteste weiße kretische Rebsorte, die ist kühler vergoren, deswegen kommen auch diese Eisbonbon-Noten da rein, ne? Aber wirklich Eisbonbon ist es dann doch nicht, weil dann wird's wirklich auch billig riechen.
Ja.
Dafür müsste es noch kühler vergoren sein. Das ist hier letztlich irgendwo, glaube ich, zwischen 12, 15 Grad und dann geht das vielleicht noch ein bisschen höher. Aber es ist eben temperaturkontrolliert vergoren, etwas kühler vergoren, um sozusagen die Frische zu halten. Aber es ist eben auch spontan vergoren, ist jetzt nicht gemacht sozusagen. Okay. Ja, und dann ist es irgendwie im Edelstahl ausgebaut. Also es ist schon darauf angelegt, das Ganze frisch zu halten, zitrisch zu halten, so ein bisschen kräutrig zu halten. Das finde ich, wird dann am Gaumen auch ein bisschen klarer, ja.
Sehr bitter finde ich ihn. Hm? Der ist so, das ist jetzt auch wieder so einer dieser Weine, die so anders sind. Ich tue mich gerade total schwer, da irgendwie einen Geschmack drin zu finden. Nicht, dass er mir schmeckt. Er schmeckt mir sehr gut. Also ich finde ihn toll. Aber der überfordert mich ein bisschen.
Okay, witzig. Ja, dabei finde ich ihn in angenehmem Sinne eigentlich einfach.
Vielleicht liegt es daran, dass ich zu viel erwarte, aber also was sehr bitteres, er hat
das aber ich finde also halt schön das aromatisch, ne?
Ja, das Ananassige, das hast du im Mund sehr, sehr stark, finde ich.
Mhm. Ich finde das also es geht so ein bisschen in die Richtung von Sauvignon Blanc, also in so eine aromatische eher so eine aromatische Richtung, aber jetzt nicht so kühler Sauvignon Blanc und nicht so Neuseeland Sauvignon Blanc, also auch nicht so exotisch, eher so
so ein
bisschen Richtung spanischer. Mhm. Also ich kenne das so ein bisschen aus Spanien, wo die ein bisschen fülliger im Aroma sind eigentlich. Aber ich finde so diese kräuterigen Aspekte, so ein bisschen Ginster ist da auch drin, so ein bisschen Jasmin ist da drin. Und diese Mischung aus Kernobst und zitrischen Noten und dann hast du so einen Hauch von Holunder mit drin oder von Stachelbeeren mit drin, aber eben nicht so also nicht so ausgeprägt wie tatsächlich bei Sauvignon Blanc, aber es hat halt diese so eine recht expressive Aromatik, finde ich, davon. Und dann eben auch diese Bitternoten, also diese leicht kalkigen Noten und diese leichten Bitternoten, die du eben bei einem so in dieser Sauvignon Blanc Familie eigentlich auch mit drin hast, finde ich. Ja.
Sehr ungewohnt. Mhm. Also ungewöhnlich wahrscheinlich. Mhm. Ne? Also aber... Nee. Ich werde mit dem nicht warm.
Okay.
Der ist gut. Ich verstehe, dass er gut ist.
Ja.
Aber wir wären keine Freunde.
Okay. Ja. Ja. Ja, du hast ja deinen Freund schon gefunden. Dann können es ja auch nicht aus... Auch nicht schlecht, also.
Nee. Da ist irgendwas stört mich daran. Irgendwas ist so ein bisschen aus der Reihe. Was ist denn das? Ich komme noch drauf.
Ich glaube, das jetzt gerade auch erst im Chat gesehen, dass der...
Ich denke, diese Bitternote, die ist mir zu dominant.
Ah, okay.
Okay. Ich bin da ja eigentlich ein Freund von, aber das ist mir zu dominant. Ja. Also zu dominant, der ist jetzt nicht stark bitter, aber ich finde, im Verhältnis zu allem anderen, was der im Mund macht, ist mir das Bittere zu viel.
Okay. Ja. Ich habe jetzt auch die Assoziation. Es ist nicht ganz Sauvignon Blanc, was ich assoziiert habe aus Spanien, sondern es ist Verdejo aus der Rueda. Haben wir aber nicht gehabt hier in der Sendung. Aber
die kommen schon oft bei mir zu Hause. Ne? Ja.
Ja. Und gerade in dieser Mischung aus der etwas expressiveren Aromatik und dieser Bitternote, die hinten steht, finde ich das durchaus vergleichbar. Und
das Grüne ist da dran, ja.
Ja, genau, das Grün-Bittere hinten raus. Ja. Und auch der Körper, weil der hat er tatsächlich 14 Umdrehungen, der Wein.
Echt?
Ja, ich kann es nicht lesen. Ich habe meine Lesebrille nicht hier und ohne das geht's nicht leider nicht mehr. Suchen, aber
wo steht denn das? Hier steht auch noch was.
Ja.
Ne, steht nichts. Der hat keinen Alkohol. Das ist alkoholfrei.
Ist alkoholfrei.
Ja. Da 14 Umdrehungen. Ja. Okay.
Ne? Das ist schon krass.
Also dafür ist er extrem frisch und leicht.
Ja, total. Also das hätte ich jetzt auch nie gedacht.
Nee.
Aber der hat schon Körper. Also der wirkt ja erstmal leicht wie ein Müller-Thurgau eigentlich aber der hat, also das zeigt sich erst so am Gaumen so ein bisschen im Nachgang, dass der wirklich auch eine Kraft hat. Und das finde ich jetzt wiederum bei diesen Verdejo aus Rueda, finde ich das auch, dass man das erst später merkt. Also ja, also ich finde es schon spannend, muss ich sagen.
Und vor allen Dingen, ich sehe gerade, der kostet 9 €. Dafür ist das grandios. Also das, ja.
Ja, ich finde, er kriegt das schön hin, dass er... Also, der ist unkompliziert, saftig, der hat Frische, der hat Körper... Gut, du darfst nicht zu viel davon trinken, weil es dann doch relativ schnell merkst wahrscheinlich, einfach weil es...
14, ne? Ja. Na, ja. Und der will kalt sein, der will gut gekühlt sein. Also ich meine, gerade wenn er ein bisschen wärmer wird, dann wird er aber auch ein bisschen üppig.
Ja. Ja, cool, irgendwie. Schön.
Jetzt nehme ich noch mal vom... Nee, falsche. Da unten da. Nochmal Assyrtiko oben drauf.
Nochmal Assyrtiko oben drauf.
Was der jetzt macht. Ja. So.
Ja, das ist halt eine völlig andere Art von,
klar,
ne, von Wein. Das ist schon krass auch, ne?
Weil das ist ein danach dann auch nochmal ein Unterschied.
Es hat halt wirklich dieses ölig-petrolige auch in der Nase, so krass. Ja. Ja. Du denkst wirklich, wenn du das in der Nase hast, da kommt wirklich was mächtig Schweres dazu. Witzigerweise hat er dann Prozent weniger Alkohol als der Diago.
Okay.
Ja. Aber es ist auch wirklich, dieser Assyrtiko ist wirklich auch ein südländischer Wein, so im klassischen Sinne. Südländischer Weißwein im klassischen Sinne.
Mhm. Ja, und wenn er wärmer wird, geht er auch noch sehr, sehr gut. Und wird auch ganz anders nochmal. Also kriegt er so eine ganz andere Samtigkeit. Mhm. Mhm. Das ist auch wirklich geil.
Zum Schluss nochmal den Sino Mavro.
Geht der Korken nicht wieder da rein?
Ist doch schön, ne? Also ich glaube, wir machen nächstes Jahr nochmal Griechenland.
Das ja, dringend.
Ist,
ja.
Das ist ja einfach mal ein Einstieg in das ganze Thema.
Mhm.
Und das ist aber, finde ich, ziemlich gelungen.
Ein Schluck Rotwein. Haben Sie Wein? So. Oh, wie süß der auf einem Ohr. Boah, auch interessant. Sehr süß und so eine, was ist das für ein Kraut? Irgendein Süßkraut.
Ja, da ist auf jeden Fall ein bisschen Süßholz mit drin.
Ja, ne?
Ein bisschen Lakritz mit dran, ja, ja.
Ja, aber was ist denn das noch? Was ist denn das?
Mhm, da ist noch was anderes mit drin. Aber es ist witzig, ne? Wie unterschiedlich, also wie anders der schmeckt, wenn du ihn hinterher trinkst,
finde ich. Ja, ja, das ne? ist ja, das macht das ja. ist ja eigentlich der Spaß an der Sache, ne?
Ja.
Ich komme nicht drauf.
Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Aber es hat auf jeden Fall, also es auf eine sehr angenehme schön. Weise etwas süß-kompottiges in der Nase, ohne dass er zu dicht wirkt. Also es ist auch schön. Also es ist so eine leicht gekochte Note, aber nicht unangenehm.
Und das auch nur in der Nase.
Und das nur in der Nase, weil am Gaumen wird es dann frisch und saftig und diese Frische bleibt und die steht auch nicht hinter den Weißweinen zurück. Also
nee,
es ist
null. Nee. Ja. Ne?
Ja. Aber es bleibt eben schön seidig. Also eigentlich ein ziemlich optimaler Rotwein für dich auch.
Ja, stimmt. Ja. Würde ich jetzt auch, wenn ich nicht schon angetütert wäre, weil ich seit 3 Wochen nichts getrunken habe. Oh. Und ich keinen Spucknapf hier habe, würde ich mich jetzt auch mit dem noch verlustieren heute Abend, aber für mich reicht's. Also das Einzige, was mich daran hindert, hier völlig auf die Kacke zu hauen, ist der Umstand, dass ich im WLAN hänge und darum die Verbindung so scheiße ist. Und ich dich komplett aus dem Konzept bringen würde, wenn ich dann immer noch reinquatsche. Ja,
sehr schön, finde ich.
Aufstoßen hier.
Spaß gemacht.
Ne? Dann gehen wir jetzt nach Hause.
Wir gehen nach Hause. Wann sind wir eigentlich Ralf, extra? Chat sehr hervorragend betreut hat.
Ja, genau. Vielen Dank, Ralf. Ja. Haben wir schon einen Termin für die nächste Sendung eigentlich?
Ja, haben wir. Ich habe auch schon das Thema sogar. Gut, Moment.
Guck mal im Kalender, wann das ist und du kannst ja sagen, was es ist.
Ich meine, es wäre der 24., wenn das
hinhaut. Falsch. Der 23. 23.11.
23. Ja.
Und danach, die Weihnachtssendung ist dann relativ zügig danach, 1, 2, 3 Wochen danach schon am 14.12.
Mhm.
So, aber erstmal 23.11. 19.30 Uhr.
Genau, da machen wir mit ziemlicher Sicherheit Collective Z
aus der Pfalz. Was ist das?
Ja, das ist ein Projekt von Christoph Ziegler, der früher die Agentur der Medienagenten geleitet hat in der Pfalz. Das ist so die wichtigste Agentur im deutschen Weinbusiness, würde ich sagen. Und der hat aber irgendwann gesagt, fängt jetzt irgendwie in Bad Dürkheim oder rund um Bad Dürkheim an, Wein zu machen. Hat alte Parzellen gepachtet oder gekauft und macht halt seit einigen Jahren wirklich sehr schöne, ich sag mal, Natur, so weit wie möglich naturbelassene Weine von alten Reben. Und ich habe den am Samstag noch getroffen. kurz und hatte das eigentlich eh vor, das mal zu machen und das machen wir jetzt einfach mal im November.
Ja.
Und genau, und jetzt habe ich vorhin noch mit dem Guido Hube hin und her geschrieben, das mit dem Loiseau Rebell für die Weihnachts- und 10 Jahre Frind-Flaschensendung sollte auch klappen. Also da arbeiten wir dran. Also,
ach, das war, wo wir im Weinberg so lange, wo wir nun stimmt in den Weinberg wollten und dann den ganzen Tag da verbracht haben. Das war das. Mhm. Ja. Ach krass, ja krass, cool. Also da, das ist ja, das wird ja dann ein fulminanter Abschluss mit sehr interessanten Weinen, die eventuell... Tja, was sind die denn? Das ist ja schon anders, was er macht, ne?
Total, ja. Ja, aber so Rebell ist ein völlig eigenständiges Weinkonzept, würde ich mal sagen.
Ja, ja, ja. Ne? Ja, ja.
Also wir werden wahrscheinlich die Weine VVNT, CRBR und Petit Rouge trinken.
Mhm.
Ja,
okay.
Mal gucken.
Ja, ich bin sehr gespannt. Also das war ja schon, das war sehr eindrucksvoll. Das war alles total geil. Mhm. Aber sehr, sehr anders. Also
sehr, sehr anders, sehr, sehr eigenständig. Es wird auch nochmal eine, aber ich meine, genau, das ist unsere Jubiläumssendung und Weihnachten. Die wird ja auch teurer als sonst, aber Weihnachten ist ja eh immer teurer und Jubiläum auch. Und genau,
eigentlich wir machen irgendwie. Nicht mal interviewen, einfach rauszuarbeiten oder rauszufragen, was den eigentlich treibt, weil der, ich meine, der ist ja vollkommen irre. Also der ja, sieht so freundlich aus und der hört sich auch so freundlich an und kommt
ja,
so freundlich
hat
und
schon normal alles rüber. Auf eine Karte gesetzt auch, genau. Ne?
Der ist aber völlig irre, der Typ. Das muss man auch erstmal hinkriegen so.
Ja. Ja. Genau. Also wir haben zwei, also Nässe und Übernässe Sendung, zwei Leute, die vorher eine Profession hatten, die sich intensiv mit Wein beschäftigt hat, aber dann eben zu Winzern geworden sind, mit zwei unterschiedlichen Hintergründen. Das ist ja eigentlich auch ganz spannend. Ja.
Stimmt, das ist auch ganz spannend.
Ne?
Gut. Ja. Was haben wir gesagt? 23.11.19:30 Uhr. Ja, dann sage ich wie immer, danke Christoph.
Danke Holger.
Danke euch für die Aufmerksamkeit und danke Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen in einem Fischrestaurant am Hafen und sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann und es ist alles schön und pittoresk und touristisch und das hat man sich gar nicht vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Pfund, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Pfund pro Portion. Das war ein Baby-Turbot, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 vor einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.